Der Ort des Anschlags heute Morgen. Die Villa der Familie Rohwedder am Düsseldorfer Kaiser-Friedrich-Ring am Rheinufer. In dem dem Haus gegenüberliegenden Schrebergartengelände werden drei Patronenhülsen Kaliber 7,62 gefunden.
Am 1. April wird Treuhandchef Detlef Rohwedder ermordet. Es ist ein Schock. Rohwedder steht für eine Politik der Treuhandgesellschaft, die sich unter dem Motto zusammenfassen lässt: privatisieren so schnell wie möglich. 2,5 Millionen Arbeitslose im Osten. Das ist der Preis der Marktwirtschaft. Inzwischen gehen in Ostdeutschland wieder Tausende auf die Straße. Hat das Attentat etwas mit den Protesten gegen die Treuhand zu tun? Und wer ist der Täter?
Das sichergestellte Bekennerschreiben trägt neben dem RAF-Symbol die Bezeichnung Rote Armee-Fraktion Kommando Ulrich Wessel.
Das ist die Radiodoku mit der Serie Ein Land wird abgewickelt vom Ende der DDR. Folge 4. Rote Barone, Spekulanten, Pleitegeier. Rohwedder hatte schon früher Morddrohungen erhalten. Doch die Polizei kommt der Bitte seiner Frau nach Polizeischutz nicht nach. Sofort brodelt die Gerüchteküche. Steckt die Stasi hinter dem Attentat? Stand Detlef Rohwedder kurz davor, das verschwundene Parteivermögen der SED zu finden? Die RAF bekennt sich zu dem Anschlag, sogar mehrmals. Dennoch verlaufen die Ermittlungen im Sande. Die Mörder sind bis heute unbekannt.
Ich bin froh, dass es niemand aus der DDR war. Das hätte sicherlich die sowieso schwierige Stimmung Ost-West noch verschärfen können. Und ich war immer jemand, der gesagt hat, wir müssen die Leute in Ostdeutschland mitnehmen.
Als Nachfolgerin für den ermordeten Treuhandchef Rohwedder wird Birgit Breuel ernannt. Die CDU-Politikerin stammt aus einer Hamburger Bankiersfamilie und ist eine hundertprozentige Marktwirtschaftlerin, die sogar noch mehr Tempo macht bei der Privatisierung. Für Detlef Scheunert, einen der wenigen Ostdeutschen in der Anstalt, bricht nach dem Mord eine Welt zusammen. Er will alles hinschmeißen und überlegt, nach Amerika auszuwandern. Aber sein Chef, der Treuhandmanager Peter Wild, hat andere Pläne.
Dann waren es 9 Vorstandsmitglieder aus dem Westen mit der Präsidentin Frau Breuel. Das war ein optisch schiefes Bild und aus diesem Grund auch mein Vorschlag, den Herrn Scheunert mit in diese Führungsebene zu nehmen.
In den nächsten Tagen danach hat Wild gesagt, Frau Breuel, ich glaube, wir müssen hier auch mal einen Ostdeutschen in eine exponierte Position bringen, weil die Ostdeutschen haben offensichtlich das Gefühl, dass hier die Westdeutschen das so dominieren. Hier muss ein Ostdeutscher ins Bild kommen.
So kommt es, dass Detlef Scheunert im April 1991 zum einzigen ostdeutschen Treuhanddirektor ernannt wird. Plötzlich ist er selbst verantwortlich, DDR-Betriebe in die Marktwirtschaft zu überführen oder abzuwickeln.
Er kann mich noch erinnern, meine erste Privatisierung. Da saß mir einer gegenüber, der legte die Bilanz vor sich und sagte, also wissen Sie, wenn ich hier in diese Öffnungsbilanz reingucke, Entschuldigung, das kann ich überhaupt nicht verstehen, hier diese Aktivposition, diese Passivposition. Ich saß gegenüber und kriegte rote Ohren, weil ich konnte ihm das nicht erklären, weil ich das selber nicht verstanden habe. Ich musste natürlich so viel Pokerface beweisen und zeigen, dass der mir gegenüber nicht merkt, dass ich das gerade gelernt hatte. Und ich habe natürlich meine Lücken überspielt und habe dann immer so ein bisschen, das ist jetzt sehr spezifisch, da bin ich mal zurückhaltend. Mein Kollege, der wird Ihnen das jetzt detailliert erklären.
Detlef Scheunert hat zu DDR-Zeiten als Assistent für einen SED-Branchenminister gearbeitet, zuständig für 18 Kombinate. Der Experte für Planwirtschaft lernt die Marktwirtschaft, wie viele Ostdeutsche, durch Learning by Doing. Bei der Privatisierung der DDR-Betriebe lässt sich die Treuhandanstalt durch einen sogenannten Lenkungsausschuss beraten. Mitglieder sind ausschließlich Unternehmensberater aus dem Westen.
Ein großes Kombinat, was Fenster und Türen hergestellt hat, hatte einen großen Player aus Westdeutschland, wo ein Direktor davon das Unternehmen hier in Leipzig beraten hat, was sie denn machen sollten. Das Unternehmen aus Leipzig hat nur exportiert zu Ostzeiten. Alles nach Westdeutschland exportiert, nach Schweden und Finnland und Österreich. Und hat eine Top-Qualität gehabt. Der hat dann festgestellt, dass er eigentlich nicht mehr das ostdeutsche Unternehmen mit den Produkten am Markt sein könnte. Die Konsequenz war, dass das Unternehmen dann mit ca. 5000 Leuten abgewickelt wurde.
Günther, seit 1990 Geschäftsführer der Gewerkschaft Bausteine Erden, sitzt damals bei vielen Verhandlungen mit der Treuhand am Tisch. Er ist einer der Kritiker, die bis heute sagen, die Berater aus dem Westen hätten ihre eigene Konkurrenz abgewickelt.
Das halte ich auch für eine Mehr. Die Leistungsfähigkeit der Westbetriebe war ein so extremer Unterschied, dass diese Betriebe im Westen von der Leistungsfähigkeit her mussten den ostdeutschen Wettbewerb in der Regel nicht fürchten.
Tatsächlich war es ja so, dass eine Beurteilung eines Unternehmens, was sind die Produkte, wie ist ihre Marktfähigkeit, wie ist der Markt überhaupt für diese Produkte, dass diese Fragen nur von wirklichen Spezialisten beantwortet werden konnten. Wir, die wir in der Treuhandanstalt für diese Betriebe nach außen verantwortlich waren, hatten ja gar nicht die Spezialkenntnisse, um da die richtige Beurteilung machen zu können.
Während Detlef Scheunert seine Beförderung zum Treuhanddirektor feiert, knallen auch beim Großbauern Eberhard Starr die Korken. 90% der Genossenschaftsmitglieder haben den studierten Agraringenieur im April 1991 zum Vorsitzenden gewählt. Damit wird aus dem alten LPG-Chef der neue Chef der privatisierten Genossenschaft. Ostrau, 65 Kilometer nördlich von Leipzig, ist ein idyllisches sächsisches Dorf mit einer schmucken Allee. Romantischer Dorfteich, Wasserschloss, alte Klinkergebäude, ein verlassen wirkendes Vereinsheim und Eberhard Starrs Stelle. Bewohner im Dorf nennen ihn einen roten Baron.
Erstens hat man mich sicherlich auch roter Baron genannt, aber ich zähle mich nicht dazu, dass ich das Geld der anderen genommen habe. Ich habe nach Recht und damaligen Gesetz die Verteilung durchgeführt, dass es sicherlich Betriebe gibt, die ein gewisses Imperium aufgebaut haben. Das ist auch klar, aber Neid erarbeitet man sich, sage ich mir immer.
Als rote Barone werden jene Agrarmanager tituliert, die schon zu DDR-Zeiten die volkseigenen Betriebe geleitet haben. Aus alt, mach neu. Nach diesem Motto wird in der Wende ein Großteil der LPGs privatisiert.
Hier standen mal 950 bis 1000 Milchkühe. Und gearbeitet haben wir über 75 Arbeitskräfte.
Und heute?
Und heute haben wir 480 Kühe und 200 weibliche Rinder und arbeiten tun jetzt zwischen 10 und 12 Arbeitskräfte.
Häufig ist der LPG-Chef auch der oberste Parteifunktionär im Dorf gewesen. Auch Eberhard Starr war SED-Mitglied. Heute gehört sein Betrieb, seit 1991 eine private Genossenschaft, seit 2003 eine GmbH, genau 5 Genossen. Eberhard Starr und seiner Familie.
Hier haben wir einen Kindergarten. In der LPG war ja nicht nur der reine Ackerbau und die Viehzucht, sondern in der LPG waren Arbeitskräfte, die hatten eine Ausbildung als Dachdecker. Es gab Maurer, Tischler. Und hier am Standort Ostrau gab es sogar eine Großküche, wo täglich zwischen 600 und 800 Essen hergestellt worden sind.
Die Köche, die Dachdecker, Maurer und Tischler hat Eberhard Starr 1991 gleich entlassen. Das Personal in den Ställen reduziert, den Betrieb modernisiert. In der LPG Ostrau waren 450 Menschen beschäftigt. In der Ostrauer Agrar GmbH von heute arbeiten 23. Vom quirligen LPG-Leben im Ort ist nichts mehr übrig, sagt der 84-jährige Bruno Hennemann, der in der LPG als Werkstattleiter gearbeitet hat. Nur noch knapp 1000 Menschen leben in Ostrau. Ein Drittel weniger als vor der Wende.
Hier in Ostrau, da war das Riesenkulturhaus. Das steht hier hinten. Das haben sie jetzt altersgerechtes Wohnen umgebaut, weil sie keinen finden. Da war schon ein bisschen Bewegung, also viel mehr wie jetzt, nicht nur mehr, sondern viel, viel mehr.
Wie schaut es mit Geschäften aus? Ich habe jetzt hier keine gesehen. Gab's da?
Die hat man auch alle abgeschafft nach der Wende. Nur hier war so die Fleischerei. Zum Beispiel wir in Kitten, wir hatten einen Fleischer, wir hatten einen Konsum, wir hatten zwei Bäcker, wir hatten einen Schmied. Was haben wir? Nichts mehr.
Das hübsche Dorf ist verödet, aber die Ostrauer Agrar GmbH floriert. mit 2400 Hektar Land, zu einem Drittel in Staatsbesitz, mit 3000 Schweinen, knapp 500 Kühen und einer modernen Biogasanlage.
Die wird sozusagen, wir sagen, gefüttert mit Mais und Grassilage. Die Gülle der Schweine und der Rinder wird dann beigemischt. Damit produzieren wir sozusagen Strom.
Wie viel produzieren Sie da? Was kommt da raus?
Am Tag kommen ungefähr zwischen 10.000 und 12.000 kW werden produziert.
Anders als die Privatisierung der Industriebetriebe läuft die Umwandlung der LPGs nicht über die Treuhandanstalt. Denn der Grund und Boden gehört auch zu DDR-Zeiten nicht dem Staat, sondern jenen Bauern, die in den 1950er Jahren ihren Besitz den LPGs übereignen mussten. Ihr Besitz steht im Grundbuch. Das führt dazu, dass sich die Mitglieder der LPGs in der Wendezeit selbst einigen müssen, was aus ihrer Genossenschaft werden soll.
Es hat Versammlungen gegeben, wo es auch mal sehr polarisiert wurde, wo auch mal ein Stuhl flog, wo die Nerven durchgebrannt waren, wo man sich die Meinung gesagt hat. Aber das anzupacken, selbstständig nach marktwirtschaftlichen Prinzipien zu arbeiten, da hat es nicht so viel Zweifler gegeben.
Dieter Künstling ist einer der wenigen Agrarberater aus dem Osten und damals bei vielen dieser Umwandlungsversammlungen dabei. Was ist eine LPG wert? Und wie viel Vermögen muss der neue Besitzer den Alteigentümern auszahlen? Diese Fragen werden heiß diskutiert.
Das größte Problem war, weil wir ja auch noch eine gewisse Rechtsunsicherheit hatten in dem Prozess. Was ist denn nun wirklich der Kuhstall auf fremdem Grund und Boden wert? Was muss denn der Betrieb noch, welche Abfindung bezahlen? Ne? Es gab Bilanzen, da haben die Wirtschaftsprüfer das Gebäude mit 1 Euro bewertet.
Die Wirtschaftsprüfer stammen überwiegend aus dem Westen. Es kommt zu seltsamen Allianzen. Westdeutsche Steuerberater, die den roten Baronen ihr Vermögen kleinrechnen, damit sie an die Alteigentümer weniger auszahlen müssen. Oder die Altschulden der Betriebe vergrößern, weil die vom Vermögen abgezogen werden dürfen.
Ich meine, da war natürlich auch sehr viel Subjektivität dabei. Der eine Steuerberater hat so gesehen, der andere hat so gesehen, ne?
Zusätzlich stehen die ostdeutschen Agrarfirmen unter hohem Zeitdruck. Denn, so besagt es das neue Landwirtschaftsanpassungsgesetz, Betriebe, die nicht bis zum 31.12.1991 privatisiert sind, werden liquidiert. Eberhard Starr, der frühere SED-Mann, heutige CDU-Freund und Funktionär in diversen Bauernverbänden, sieht darin einen Vorteil.
Die Wende ist zum Glück schnell vollzogen worden. Wenn wir viele Prozesse so lange diskutiert hätten, wie es heute üblich ist, und da muss ich auch wirklich sagen, da müssen wir der Regierung von Helmut Kohl auch noch mal einen Dank aussprechen.
Ein Gutachten der Universität Jena von 2012 kommt zu einem anderen Ergebnis. Der hohe Druck, in kürzester Zeit eine LPG-Umwandlung durchzuführen, ist einer der Gründe, weshalb die meisten LPG-Umwandlungen, ob in Brandenburg oder in den anderen neuen Bundesländern, mit Fehlern behaftet waren. Der Hauptfehler, so der Autor der Studie, Professor Walter Bayer, einfache LPG-Mitglieder hätten gegenüber den alten Kadern keine Chance gehabt. Weil die alten LPG-Chefs den Altbesitzern oft zu wenig ausbezahlt, ihre alten Netzwerke und ihr Wissen zu ihrem Vorteil genutzt hätten.
Wenn man genau hinschaut, sind es oft Landwirte gewesen, die eine Führungsposition in der LPG hatten. Sogenannter damaliger Brigadier oder Abteilungsleiter, die auch Zugänge zu Zahlen oder zu Flächen gehabt haben. Die haben dann selbst angefangen, einen eigenen Betrieb aufzubauen. Die Startpositionen sind ja auch da gewesen. Das haben die auch genutzt. Das ist ja ganz legitim, sage ich jetzt einfach mal.
Bis heute, so das Gutachten, gibt es im Osten keine echte Mischung aus Groß- und Kleinbetrieben, wie es das Landwirtschaftsanpassungsgesetz vorschreibt, sondern überwiegend Großbetriebe, die alten LPGs. Großzügige Starthilfe haben ehemalige LPG-Chefs wie Eberhard Starr durch die Fördergelder der damaligen CDU-FDP-Regierung bekommen. Starr pachtet viel Land von den ehemaligen LPG-Bauern. Diese Pacht kann er komplett durch die staatlichen Subventionen bezahlen.
Ist das der richtige Weg, der jetzt hier heute vorgezeigt worden ist?
Selbstverständlich.
Nee, das ist der richtige Weg?
Das ist ein Weg. Ob es der richtige ist?
Auf keinen Fall ist das der richtige Weg.
Sie wissen nicht, was der
richtige Weg ist. Oh doch, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg.
Mit Eierschmeißen.
Nein, mit Eierschmeißen. Das ist gar nicht.
Das ist ein Ausdruck des Protestes. Und ich war bis jetzt 50 Jahre friedlich.
Die Welt im Osten teilt sich zunehmend auf zwischen Verlierern und Gewinnern. In einigen Regionen herrscht eine Arbeitslosigkeit von 50%. Gleichzeitig sahnen Wendegewinner ab. Betrugsfälle werden bekannt. Ein Sanierer der Treuhand gerät in die Schlagzeilen, weil er Geld der Dampferzeugerbau Berlin GmbH veruntreut. Die Firma stellt erfolgreich Anlagentechnik her und hat noch aus DDR-Zeiten viel Geld in der Kasse.
Und er hat es geschafft, den Treuhänder in der Zentrale so an der Nase rumzuführen, dass er dort als Sanierer eingesetzt wurde und ist dann dort zum Geschäftsführer berufen worden. Der Treuhänder, der das zu verantworten hat und auch seinen Vorstand, die kamen alle beide aus der gleichen Beratung und haben das wohl etwas zu locker gesehen. Und es war ein knallharter Betrüger, der hat dieses Unternehmen wirklich ausgemolken, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Er ist dann von der Staatsanwaltschaft gejagt worden, ist dann erst gefunden worden, gerade in dem Monat, als der Fall verjährt ist.
Die Treuhand steht unter Zeitdruck. Da passieren Fehler. Zum Beispiel bei der Privatisierung der wertvollen Werften. Sie gelten als Filetstücke der DDR-Industrie.
Die Flexibilität, das Know-how, unsere ingenieurtechnischen Kader und unsere Arbeiter ist an und für sich die Stärke, die wir in den 40 Jahren des Bestehens unserer Werft bewiesen, aber auch in Zukunft weiterhin beweisen wollen.
Treuhanddirektor Peter Wild ist für die Sanierung der Werften in Rostock, Wismar und Stralsund zuständig. 4.500 Jobs stehen auf dem Spiel. Sie werden auf ein Drittel reduziert.
Mein größter Flop war, dass ich Werften an den Bremer Vulkan verkauft habe und der Bremer Vulkan dann diese Mittel, die er von uns zur Investition in den Werften gab, fehlverwendet hat, um andere Betriebe im Ruhrgebiet zu sanieren. Also das war mein größter Flop. Das bestreite ich auch nicht.
Der Vorstand veruntreut das Treuhandgeld. 1996 meldet die Bremer Vulkan AG Konkurs an. Hätte die Treuhandanstalt die Investoren besser überprüfen müssen?
Wie wollen Sie einem ehemaligen Finanzsenator der Rhein- und Hansestadt Bremen, der Vorstandsvorsitzender des Bremer Vulkan war und mit dem Sie verhandelt haben, da ist es schon schwer zu sagen, du legst hier ein Fehlverhalten an den Tag.
Verkaufen sollen die Neuen nach kurzer Schulung alles, was mit Geld zu tun hat. Bausparverträge, Versicherungen, Investment sparen und vor allem den Renner im Osten. Ein Programm mit dem vielversprechenden Titel Mietfrei wohnen. Fall Nummer 1. Gabi Heller, Berlin, Prenzlauer Berg, verheiratet, arbeitslos. Sie hat unterschrieben.
Was im großen Stil passiert, passiert auch im Kleinen. Geschäftemacher aus dem Westen beschäftigen Arbeitslose aus dem Osten, teils für dubiose Geschäfte. Katrin Rösler hat ihren Job in einer DDR-Kantine gleich im Juli 1990 verloren. Nach längerer Arbeitslosigkeit versucht auch sie sich in der Versicherungsbranche.
Man wird mit einem Produkt losgeschickt, soll ganz viele Adressen noch bringen, die ganze Verwandtschaft und so weiter. Der ihn geworben hat, der geht dann dahin, macht die ganzen Verträge. Man selber guckt dann doof zu und verdient nicht mal was dabei. Man wird losgeschickt, jetzt irgendjemanden, wem auch immer, ja, auch gerne in der Verwandtschaft, diesen einen Vertrag genau mit dieser Summe überzuhelfen.
Als Katrin Rösler 1995 bei ihren Verwandten klingelt, kommt sie allerdings zu spät.
90, 91, 92, da konnten sie einen Hund einen Vertrag an den Schwanz binden. Der ist unterschrieben zurückgekommen. Aber als ich damit angefangen habe, war es schon ein bisschen schwerer. Da musste man schon ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Die meisten hatten auch schon irgendwo ihre schlechten Erfahrungen gesammelt. Auch zum Teil mit sehr windigen Vertretern.
Also verkauft Katrin Rösler Fuhrwerkstaubsauger an der Haustür. Und schließlich steigt sie ins Gebrauchtwarenhändlergeschäft ein.
Der größte Boom war durch. Also mir zumindest hat es Spaß gemacht, wirklich Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt, habe mich dann aber dort nach 3 Monaten ganz schnell verkrümelt. Weil es war ein ganz übler Tarotdreher. Teilweise wirklich mit seltsamen Methoden die Autos an die Kunden verkauft. Und ein paar Mal musste ich zur Polizei Aussage machen, weil Kunden ihn dann angezeigt haben.
In Cottbus macht Katrin Rösler dann eine Umschulung zur Autohändlerin und findet für 10 Jahre einen Job im Autohaus. Sie baut das Geschäft gemeinsam mit ihrem Chef auf.
Autoverkäufer ist ein Beruf mit Suchtfaktor. Es macht Laune.
bis es 2008 zum Burnout kommt. Aber auch zur Enttäuschung über die entgangenen Chancen der Wende. Und darüber, dass es Sanierern häufig nicht darum ging, DDR-Betriebe zu retten, sondern ihre Immobilien zu nutzen.
Wo mich die Wut packte, war bei mir schräg rüber, war die Hefefabrik. Die wurde ja dann stillgelegt und ja auch abgerissen, verkauft. Auch für eine Mark, hatten die Leute hier erzählt. Es stehen da erstmal, ich glaube, 50 Eigenheime. Da geht es dann um Immobilien und da geht es dann richtig ums Geld. Ne?
Es ging nur darum, auf die ganz schnelle Geld zu verdienen. Und so wie die Wellen der Autohändler und Versicherungen schon drüber gegangen waren, so gingen aber auch die Wellen der Immobilienmakler und Bauträger rüber und die sich dann innerhalb von 2-3 Jahren schon wieder weiter Richtung Osten gerichtet haben.
Wolfgang Kiefer zieht im Juni 1993 vom Saarland nach Leipzig. In seiner Heimat bekommt der Architekt keine Aufträge mehr. Die Fördergelder fließen in den Osten. Die Sonder-AFA wird zur Vokabel des neuen Baubooms. Gemeint sind damit spendable Steuerabschreibungsmöglichkeiten für Bauherren, die im Osten investieren. Für jede Mark, den sie in einen Bau im Osten investieren, bekommen sie 50 Pfennig über die eingesparte Steuer zurück.
Es wurde auf Teufel komm raus von den sogenannten Wessis gekauft. Es wurde auch damals in Betongold angelegt, zumal es ja auch die Sonder-AFA gab, also diese Sonderabschreibung. Sowohl 50% auf Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden als auch 50% Sonder-AFA auf Neubauten. Das sind Abschreibungsmöglichkeiten von der Einkommensteuer, kann man also jährliche Kostenanteile der Baumaßnahmen, der Sanierungen oder Neubauten absetzen.
Wolfgang Kiefer lernt seine Auftraggeber vorzugsweise im Paulaner-Keller in Leipzig kennen.
Das waren so die typischen Treffpunkte, wo man gesehen hat, die sind vom Bau, das sind Planer, das sind Handwerker. Ja. Das war dann auch so eine Austauschbörse, wo man versucht hat, dann auch wieder neue Projekte zu kommen, weil man kennt jemand, der jemand kennt. Es gab erst ab 92, 93 Mobilfunkgeräte, legendär, das alte Motorola, ein Knochen, nur 25 cm groß mit einer genauso langen Peitschenantenne. Und die wurden dann natürlich ganz am Anfang immer bewusst auf den Tisch oder die Theke gestellt, damit jeder wusste, mit wem er es zu tun hatte. Ja.
Kiefers erster Auftrag ist es, ein verfallenes Leipziger Gründerzeithaus zu sanieren. Die Eigentumsrechte sind gerade erst geklärt.
Es war so ein typischer Westinvestor, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Die westlichen Investoren wollten viel Wohnraum haben, aber wenig investieren. Ja.
Schon damals zeichnet sich in Leipzig eine Immobilienblase ab. Es wird zu viel gebaut. Die Ostdeutschen können die teuren Mieten nicht bezahlen. Auch Kiefer bekommt nicht immer das Geld für seine Aufträge.
Spekuliert haben sich einige, weil die haben so viel Sonder-AFA gehabt, dass so viel Einkommensteuer mussten sie gar nicht zahlen. Sehr viele Firmen, gute Firmen, die ich kennengelernt habe, existieren teilweise seit 10, 15 Jahren nicht mehr, weil sie eben einfach die letzte Rechnung nicht bezahlt bekamen. Und das waren oft nicht nur die üblichen 10%, das war oft noch ein Drittel und mehr. Ein Maler, ein Bodenleger, ein Sanitärinstallateur hält das einfach finanziell nicht mehr aus.
Der größte Fehler, der gemacht worden ist, ist der gewesen, dass man zu dieser Zeit verantwortliche Leiter, das heißt angefangen von Bauleitern, Technologen, dass man solche Leute aus dem Westen geholt hat.
Der Polier Willi Fleischer sitzt im Betriebsrat der Bau- und Planungsgesellschaft, ehemals Bau- und Montagekombinat Süd. Ein ganz großer Fisch hat den VEB 1991 gekauft. Der Immobilienmogul Dr. Jürgen Schneider aus Frankfurt.
Da wusste ich genau, wer der Herr Fleischer ist. Ich habe Geburtstagsgrüße von Ihnen gekriegt, einen riesengroßen Blumenstrauß.
Von den einst 4.500 Mitarbeitern sind nur noch 1.500 Mitarbeiter übrig. Und es ist Willi Fleischer, der die Kündigungen seiner Kollegen in seiner Funktion als Gesamtbetriebsrat und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender unterschreiben muss. Wer 30 Jahre dabei ist, bekommt eine Abfindung von 15.000 Mark. Aber plötzlich passiert etwas, das die gute Beziehung zu Schneider kippen lässt.
Da haben wir einen Bauleiter gekriegt. Da war in Frankfurt auch schon auf einer Baustelle, die Schneider gehörte. Und da haben sie den 600.000 D-Mark Jahresgehalt gekriegt. Können Sie sich das vorstellen? Wenn man das als DDR-Bürger hört, habe ich gedacht, Meinen Sie in 10 Jahren oder meinen Sie in 1 Jahr? Und da bin ich aufgestanden und habe ihm die Hand gegeben und habe gesagt, Herr Dr. Schneider, haben Sie sich das überlegt, was Sie jetzt sagen, 600.000, wissen Sie, was das für Geld ist? Da hat Schneider mir Folgendes gesagt, Herr Fleischer, merken Sie sich mal eins, Döpp-Leute werden döpp bezahlt.
Bereits vor 10 Jahren hatte ein Geldinstitut im Rhein-Main-Gebiet die Geschäftsbeziehungen zu Schneider abgebrochen, da dieser zahlungsunfähig geworden war. Nach Angaben der Bankenaufsicht waren seine immensen Schulden bekannt. Doch trotz der hochspekulativen Finanzierungen rollten die Banken ihren bauwütigen Großkunden immer wieder den roten Teppich aus.
Im April 1994 setzt sich Jürgen Schneider mit seiner Frau nach Miami ab. Er wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Sein Imperium fällt zusammen. 5,6 Milliarden D-Mark Schulden hat Schneider bei 46 Banken. Gegenüber Gläubigern sind 6,7 Milliarden offen. Die Schneider-Pleite wird zum Inbegriff für zügelloses Spekulantentum, gerade im Osten. Mitverantwortlich sind die Banken, die dem Investor fahrlässig große Summen ausbezahlt haben.
Es wurde was verkauft, was nicht vorhanden war. Bad Jomkinsche Siedlung könnte man es umschreiben. Schneider hat Häuser abgerechnet, die nur 3 Geschosse waren, und er hat 6 Geschosse draus gemacht. Und hat die 6 Geschosse verkauft. Na, das sind nicht 10.000 Quadratmeter. Na, da machen wir mal 80.000 Quadratmeter raus. Damit gehst du zur Bank und holst dafür die Kohle. Und irgendwann hat das dann nicht mehr gepasst, ja, dass manche Banken gesagt haben, wo stehen die Häuser?
Profiteure, Gewinner und Verlierer. Die Wendezeit hat die Menschen in Ostdeutschland tief geprägt und wühlt noch heute ihre Gefühle auf. 76% der Ostdeutschen sehen sich heute als Gewinner der Wende. So besagt es die sächsische Längsschnittstudie. Die Sozialforscher haben eine Gruppe von Ostdeutschen über 30 Jahre hinweg immer wieder befragt. Klingt nach Erfolg. Aber Buchtitel wie »Die unglückliche Einheit«, »Die Übernahme« oder »Irrtümer über die deutsche Einheit« zeigen, wie zwiegespalten sich Menschen in Deutschland nach 30 Jahren immer noch fühlen. Willi Fleischer, jener Betriebsrat, dem Baulöwe Jürgen Schneider zum Geburtstag immer einen riesengroßen Blumenstrauß geschickt hat, hat seinen Glauben an die Marktwirtschaft verloren.
Wenn einer 40 Jahre im Betrieb gearbeitet hat und kriegt 15.000 Abfindung bzw. Unterstützung, weil er 15 Jahre im Betrieb gearbeitet hat, gegenüber leitenden Angestellten, der schon 600.000 Gehalt gekriegt hat pro Jahr, das finde ich eine Schande. Und von dem Tag an habe ich mir gesagt, hier läuft irgendwas schief, und das ist bis heute bestätigt worden. Es ist nichts zusammengewachsen. Es ist nichts zusammengewachsen. Im Gegenteil, die Kluft wird immer größer. Die Kluft wird immer, immer größer.
Der Großagrarier Eberhard Starr aus Ostrau war vor der Wende erfolgreich und danach auch.
Ich denke, dass es den Massen der Beschäftigten besser geht als vor 1990, vor allem finanziell. Dass es auch Unzufriedene gibt, das ist immer klar.
Die alleinerziehende Staubsauger- und Gebrauchtwarenverkäuferin Katrin Rösler kämpft nach der Wende, um sich und ihre 3 Kinder durchzubringen.
Der Westen hat auch Vorteile. Ich wäre zum Beispiel in meinem Leben nie Staubsaugerverkäufer geworden.
Am 31. Dezember 1994 wird die Treuhandanstalt abgewickelt. Von 12.000 DDR-Unternehmen hat sie knapp 8.000 privatisiert. Treuhandpräsident Detlef Rohwedder war anfangs noch davon ausgegangen, dass die DDR-Unternehmen 600 Milliarden Mark einbringen würden. Geblieben ist ein Schuldenberg von 254 Milliarden, bei hohen sozialen Kosten.
Wurde immer gesagt, die Lebensleistung der Menschen wurde keine Rücksicht genommen. Das wäre ein viel leichterer Job für uns gewesen. Nur, dann hätte die Treuhandbilanz nicht 235 Milliarden, sondern 23 Billionen vielleicht gehießen.
Detlef Scheunert räumt im Dezember 1994 seinen Schreibtisch leer und blickt zurück auf seine bewegte Zeit als einziger ostdeutscher Direktor in der Treuhandanstalt.
Aber einen kleinen Unterschied gab es immer noch. In der Bezahlung hat man dann noch den feinen Unterschied gemacht. Ich habe nur die Hälfte bezahlt bekommen von meinen westdeutschen Kollegen. Diese Hälfte war ja immer noch wesentlich mehr, als ich vorher verdient habe. Das war nicht mein Kriterium, dass ich nur unbedingt kämpfen musste, dass ich nur das Gleiche bekomme.
Das war der 4. und letzte Teil der Radiodoku »Ein Land wird abgewickelt« vom Ende der DDR. Geschrieben von Gabriele Knetsch und gesprochen von Katja Bürkle. Ton und Technik Peter Preuß. Regie Rainer Schaller. Redaktion Klaus Uhrig. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020. Alle Folgen dieser Serie gibt es im Radio-Doku-Podcast unter bayern2.de/podcast.